Heute ist Donnerstag, der 28. August 2025. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo Michael.
Hallo Jana. Hallo alle zusammen.
Sehen wir uns nun an, worüber wir im ersten Teil des heutigen Programms sprechen werden. Unser erstes Thema sind Steuern in Europa. Steuereinnahmen sind für Regierungen essentiell, um öffentliche Dienstleistungen zu finanzieren. Die Steuersätze variieren jedoch zwischen den einzelnen europäischen Ländern. Anschließend sprechen wir über einen Plan der EU, Handelsbarrieren im Mittelmeerraum abzubauen. Warum will die EU dies tun? Was bedeutet das für die Zukunft des Handels in dieser Region? Unser Wissenschaftsthema ist einer Studie gewidmet, die einen Zusammenhang zwischen heißem Wetter und negativen Emotionen herstellt. Und wir beenden den ersten Teil mit einer Diskussion über streunende Hunde in Indien. Das Thema machte erst vor kurzem Schlagzeilen, denn der oberste Gerichtshof hatte angeordnet, alle streunenden Hunde einzusperren und hatte dieses Urteil dann später wieder aufgehoben. Die Diskussion geht jedoch weiter. Wie kann Indien die öffentliche Sicherheit schützen und gleichzeitig die humane Behandlung der mehr als 62 Millionen streunenden Hunde im Land gewährleisten?
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf den Conditional Part 2, Konjunktiv 2, Subjunctive 2 Verb Forms. Wir werden über eine neue Bierkreation sprechen, die wie ein beliebter Curry-Ketchup schmeckt. Die Frage ist, ob das Ganze nur eine Werbeaktion sein soll oder ob das Bier tatsächlich Anklang findet. Momentan stehen viele Jubiläen im Zusammenhang mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 an. 80 Jahre sind ein durchschnittliches Menschenleben, aber die Auswirkungen und die Lehren des Zweiten Weltkriegs halten bis heute an. Das ist der ideale Hintergrund, um den Gebrauch der Redewendung dieser Woche, sich etwas unter den Nagel reißen, zu veranschaulichen.
Interessante Themen. Dann wollen wir jetzt mit unserem Programm beginnen. Los geht's!
Unterschiedliche Besteuerungsniveaus in Europa spiegeln unterschiedliche steuerpolitische Strategien wider.
Steuereinnahmen sind für die Regierungen in Europa essentiell, um öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung und Bildung zu finanzieren. Die Steuersätze variieren jedoch zwischen den einzelnen europäischen Ländern. In der EU liegt die Steuerquote, das heißt die gezahlten Steuern im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, laut Eurostat bei insgesamt 40%. An der Spitze steht Frankreich mit einer Steuerquote von 45,6%, dicht gefolgt von Belgien mit 44,8%, Dänemark mit 44,7% und Österreich mit 43,5%. Unter den größten Wirtschaftsnationen haben auch Italien und Deutschland mit 41,7% bzw. 40,3% überdurchschnittlich hohe Steuerquoten. Spanien liegt bei 37%. Und das Vereinigte Königreich bei 35,3%. Am anderen Ende der Skala stehen Irland mit 22,7%, die Türkei mit 23,5% und die Schweiz mit 26,9%. Die Daten für das Vereinigte Königreich, die Türkei und die Schweiz, die alle nicht in der EU sind, stammen jedoch von der OECD und sind eventuell nicht direkt mit den anderen Zahlen vergleichbar. Die gesamten Steuereinnahmen in der EU beliefen sich 2023 auf etwa 6,9 Billionen Euro. Die Steuereinnahmen in drei europäischen Ländern, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, lagen jeweils bei über 1 Billion Euro. Deutschland nahm 1,685 Billionen Euro ein. Nach Angaben der EU-Kommission stammen fast 90% der Einkünfte der Regierungen der EU-Mitgliedstaaten aus Steuern.
Wow, der Unterschied bei den Steuerquoten ist enorm. Mal sind es 45% und mal 22%.
Hier muss man aber mehrere Dinge beachten. Die Steuerquote ist nur eine Möglichkeit, steuerpolitische Ansätze zu vergleichen. Und selbst im Rahmen dieses Kriteriums sagen dieselben Zahlen nicht immer dasselbe aus.
Das habe ich auch bemerkt. Die Türkei, Irland und die Schweiz stehen ganz unten auf der Liste, aber es gibt große Unterschiede zwischen diesen Ländern, oder?
Genau. In Irland drücken die hohen ausländischen Investitionen und der niedrige Körperschaftssteuersatz von 12,5% die Steuerquote nach unten.
Ich kann verstehen, dass so etwas die Zahlen verzerren kann. Aber was ist mit der Schweiz? Die Schweiz ist eines der reichsten Länder und auch eines der teuersten. Ganz anders als Irland und vor allem als die Türkei.
Die Schweiz verfolgt bewusst eine föderalistische Steuerpolitik, um die Steuern niedrig zu halten. Außerdem gibt es auf lokaler Ebene einen intensiven Steuerwettbewerb zwischen den Gemeinden. Die Türkei wiederum hat aufgrund einer großen Schattenwirtschaft nur begrenzte Möglichkeiten, Steuern einzutreiben.
Ich verstehe. Sehr interessant. Man sollte also keine voreiligen Schlüsse ziehen, wenn man nur die Zahlen betrachtet. Es ist immer auch wichtig, den Kontext der verschiedenen steuerpolitischen Strategien zu verstehen. Die EU überlegt die Abschaffung von Handelsbarrieren im Mittelmeerraum.
Mehrere EU-Länder setzen sich für ein strategisches Abkommen für den Mittelmeerraum ein. Ziel des Abkommens ist es, Handelsbarrieren mit ausgewählten Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens abzubauen. Zu diesen Ländern gehören unter anderem Algerien, Ägypten, Israel und Jordanien. Die Initiative ist Teil des Mittelmeerpakts, der Mitte Oktober 2025 von der EU vorgestellt werden soll. Die Initiative unterstreicht das Bestreben, bestehende Abkommen zu modernisieren, Handelsbarrieren abzubauen und Standards in den Bereichen Digitalisierung, Energie und Arbeitsnormen anzugleichen. Die Mittelmeerländer werden außerdem dazu angehalten, sich an die Vorschriften des EU-Binnenmarkts anzupassen, was das strategische Ziel der EU unterstreicht, den Handel der EU zu diversifizieren und von Russland und China loszulösen. Die Initiative beinhaltet auch das Potenzial einer Harmonisierung der Rechtsvorschriften, um Investitionen zu fördern, grenzüberschreitende Wertschöpfungsketten zu verbessern und Handelsverfahren zu straffen. Darüber hinaus haben Partnerländer ihr Interesse an einer Angleichung an die Zollsysteme der EU, an einer Verbesserung der Standards für saubere Energie und an der Einführung moderner Tools für den Datenschutz bekundet.
Ich finde es eine fantastische Idee, Handelsbarrieren mit Ländern in Nordafrika und dem Nahen Osten abzubauen. Ich meine, aus strategischer Sicht gesehen. Es ist ein ganz anderer Ansatz als das, was wir in letzter Zeit gesehen haben, oder?
Grundsätzlich unterstütze ich die Idee, aber ich habe einige Vorbehalte. Theoretisch klingt das alles schön und gut, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass wir darauf vertrauen können, dass sich alle diese Länder an die Vorschriften des EU-Binnenmarktes anpassen werden.
Vertrauen? Meinst du damit absichtliche Täuschung?
Nein, natürlich nicht. Aber sieh dir den historischen Kontext an. In der Vergangenheit haben viele Abkommen nicht funktioniert. Die Unterschiede in der Wirtschaftspolitik könnten den Prozess verzerren.
Das stimmt, aber ich denke, die Zeiten haben sich geändert. Nimm zum Beispiel das aktuelle geopolitische Klima. Ein Handelskrieg droht Europa im Moment von der gegenüberliegenden Seite des Atlantiks. Ich denke, dass die Diversifizierung des Handels weg von Russland und China für die wirtschaftliche Sicherheit Europas essentiell ist. So ein Mittelmeerpakt könnte neue Möglichkeiten eröffnen.
Ich gebe dir recht, dass Diversifizierung notwendig ist. Aber was ist mit den potenziellen Risiken? Diese Partnerländer haben oft unterschiedliche Standards, was zu regulatorischen Konflikten führen könnte.
Harmonisierung ist ein schrittweiser Prozess. Wenn wir eine Angleichung der Rechtsvorschriften in Bereichen wie saubere Energie unterstützen, könnte dies die Handelsbeziehungen im Laufe der Zeit sogar stärken. Neue Studie: Heißes Wetter bringt schlechte Laune.
Eine am 21. August in der Fachzeitschrift One Earth veröffentlichte umfangreiche Studie zeigt einen besorgniserregenden Zusammenhang zwischen steigenden Temperaturen und negativen Emotionen. Forscher vom MIT und anderen internationalen Institutionen analysierten über 1,2 Milliarden Social-Media-Beiträge und setzten diese in Beziehung zu den Wetterverhältnissen an den Orten, an denen die Beiträge verfasst wurden. Die Forscher stellten fest, dass bei Temperaturen von über 35 Grad Celsius die auf Social Media geäußerten Stimmungen deutlich negativer wurden. In Ländern mit einem niedrigeren Einkommen war die Stimmung 25% negativer. In Ländern mit einem höheren Einkommen 8%. Diese Studie unterstreicht, dass extreme Hitze nicht nur Auswirkungen auf die Gesundheit hat, sondern auch die Emotionen beeinflusst. Zusammenhänge zwischen hohen Temperaturen und erhöhter Aggressivität sind gut dokumentiert. Frühere Studien zeigten einen Anstieg von Aggressionen im Straßenverkehr und sogar höhere Selbstmordraten an heißeren Tagen. Die Forscher räumen jedoch ein, dass die Nutzung von Social Media die Ergebnisse dieser Studie in Richtung jüngerer Bevölkerungsgruppen verzerrt hat und ältere Menschen und Kinder unterrepräsentiert sind.
Wie sicher können wir sein, dass allein das Wetter dafür verantwortlich ist? Es gibt so viele andere Faktoren, die unsere Stimmung beeinflussen. Zum Beispiel Stress bei der Arbeit oder gesellschaftliche Unruhen.
Stimmt, aber die Korrelation, die Sie gefunden haben, ist ziemlich stark. Dass negative Stimmungen in ärmeren Ländern um 25% steigen, wenn die Temperaturen höher als 35 Grad Celsius klettern, ist ein ziemlich klarer Indikator.
Korrelation bedeutet aber nicht Kausalität. Und im Übrigen liegen die meisten ärmeren Länder in heißen Regionen.
Stimmt. Es geht nicht nur darum, dass man schlecht gelaunt ist, wenn es heiß ist, sondern darum, dass Hitze bereits vorhandene Probleme schlimmer machen kann.
Gut, wir wissen, dass Hitze die Stimmung beeinflussen kann. Aber ich finde es etwas zu einfach zu sagen, dass Hitze der Hauptgrund für Negativität ist. Manche Menschen blühen bei heißem Wetter sogar erst richtig auf. Wir dürfen hier individuelle Unterschiede nicht außer Acht lassen.
Vielleicht könnte uns eine Studie, die einen ganzheitlicheren Ansatz verfolgt und wirtschaftliche Faktoren, Lebensstil und sogar kulturelle Unterschiede berücksichtigt, ein besseres Bild vermitteln.
Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass diese und andere Studien darauf hindeuten, dass der Klimawandel uns alle nicht nur körperlich, sondern auch emotional beeinflusst. Probleme durch die mehr als 60 Millionen Straßenhunde in Indien.
Streunende Hunde sind in indischen Städten schon lange ein Problem. Vor kurzem hat der oberste Gerichtshof Indiens nach tödlichen Angriffen angeordnet, dass alle streunenden Hunde eingesperrt werden müssen. Das hat zu Protesten von Tierschutzorganisationen geführt. Später wurde diese Anordnung wieder rückgängig gemacht. Stattdessen wurde nun die Sterilisierung, Impfung und Rückführung der Tiere an ihren Herkunftsort angeordnet, außer bei tollwütigen oder besonders aggressiven Tieren. Das Gericht verbot auch die Fütterung von Straßenhunden außerhalb ausgewiesener Zonen und dehnte diese Entscheidung auf das gesamte Land aus. Ein Gesetz aus dem Jahr 2001 verbietet die Einschläferung gesunder Straßenhunde. Doch die Umsetzung von Sterilisierungen und Impfungen gestaltet sich aufgrund begrenzter Ressourcen und der überwältigenden Population von über 62 Millionen Straßenhunden schwierig. Tierheime sind unterfinanziert und überfüllt, und die Tierpfleger haben Mühe, eine angemessene Versorgung zu gewährleisten. Trotz dieser Schwierigkeiten wurde die geänderte Regelung von Tierschützern begrüßt, die sie als einen humanen Kompromiss betrachten. Tierfreunde in den Gemeinden reagierten erleichtert und betonten, wie wichtig es sei, dass Straßenhunde weiterhin versorgt und mit Mitgefühl behandelt werden.
Ich finde, dass die Anordnung, alle streunenden Hunde einzusperren, völlig inhuman war. Ich bin froh, dass der oberste Gerichtshof sich dazu durchgerungen hat, sie wieder rückgängig zu machen.
Naja, die inhumane Behandlung ist ein Problem. Aber die öffentliche Sicherheit ist natürlich auch sehr wichtig. Das Video, das im Internet die Runde gemacht hat und in dem zu sehen war, wie ein Kind zu Tode gebissen wurde, war erschreckend. Das ganze Land war zu Recht entsetzt. Das kann man nicht einfach ignorieren.
Nein, natürlich nicht. Aber Millionen Hunde einzufangen und einzusperren ist auch keine Lösung. Die meisten dieser Tiere brauchen einfach nur die richtige Pflege. Sterilisierung, Impfungen, Futter.
Ich weiß, aber leider ist die Zahl der Straßenhunde einfach überwältigend. Selbst wenn man Tiere sterilisiert, übersteigt die Geburtenrate die vorhandene Infrastruktur für deren Pflege. Das macht den Menschen Angst.
Jana, Angst darf keine Rechtfertigung für Grausamkeit sein.
Niemand verteidigt Grausamkeit, Michael. Aber es sind strengere Kontrollen notwendig. Ausgewiesene Futterstellen sind ein guter Anfang. Aber das durchzusetzen, wird schwierig sein. Und Tollwut ist eine echte Gefahr. Von allen Ländern der Welt hat Indien mit jährlich rund 18.000 bis 20.000 Fällen 36% aller Tollwut-Toten weltweit.
Dann sollte mehr in die Infrastruktur investiert werden. Einsperren ist keine Lösung. Mitgefühl und Sicherheit schließen sich nicht gegenseitig aus.
In diesem Punkt sind wir uns völlig einig.
Conditional Part 2. Konjunktiv 2. Subjunctive 2 Verbforms. Neues Bier mit Curry-Ketchup-Geschmack.
In Deutschland gibt es zwar das Reinheitsgebot, das nur die Basiszutaten Wasser, Malz, Hopfen und Hefe im Bier erlaubt. Doch manchmal wird auch herumexperimentiert. Die Kultbrauerei Astra aus Hamburg und der Ketchup-Hersteller Hela, ebenfalls aus Hamburg, haben sich zusammengeschlossen und ein Bier mit Curry-Ketchup-Geschmack kreiert.
Das Astra-Bier aus der kleinen handlichen Flasche ist legendär. Und wenn es möglich wäre, würde ich mich in eine Badewanne voll mit Hela-Gewürz-Ketchup legen.
Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Ketchup ist oder vielmehr eine Zuckersoße. Aber ich gebe dir recht. Das Zeug schmeckt leider richtig gut.
Ich werde das Curry-Ketchup-Bier auf jeden Fall probieren.
Wenn das so einfach wäre.
Wieso?
Es werden erstmal nur 2000 Liter gebraut. Das erste Mal ausgeschenkt wurde das Bier bei einem kleinen Festival in der Brauerei. Und falls es das Bier in den Handel schafft, müsstest du dich beeilen, denn sonst bliebe bestimmt nichts mehr für dich übrig.
Jetzt hast du mich erst auf den Geschmack gebracht, sodass mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Und dann erzählst du mir, ich bekäme nichts mehr ab, wenn ich es nicht rechtzeitig dorthin schaffen würde.
Es ist sowieso fraglich, ob das Ganze ernst gemeint ist oder ob es nur eine Werbeaktion sein soll.
Wenn genug Leute das Bier kauften, würde vielleicht mehr gebraut.
Dazu muss es erstmal den Geschmack einer Menge Menschen treffen. Träfe es diesen nicht und alle tränken es nur einmal aus Neugier, würde das Projekt schnell wieder begraben werden.
Ich glaube, das Bier passt super zu Currywurst mit Pommes. Dann hat man ja sowieso einen ähnlichen Geschmack im Mund. Aber wenn ich mich auf ein eiskaltes Bier zur Erfrischung als Belohnung für einen anstrengenden und heißen Tag freuen würde, käme ich mit diesem Bier nicht auf meine Kosten.
Ich glaube, die Deutschen dulden keine Experimente, wenn es um ihr Bier geht. Ein kleiner Spaß ist in Ordnung, aber Vorschrift ist Vorschrift. Reinheitsgebot ist Reinheitsgebot. Ich kenne jedenfalls kein anderes Bier dieser Art.
Also, wenn es nach mir ginge, könnte ruhig etwas mehr herumexperimentiert werden. Ich finde die Aktion ziemlich lustig, auch wenn sie wahrscheinlich nicht von langer Dauer ist.
Ich finde die Mischung ehrlich gesagt abartig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dieses Bier ernsthaft lecker findet. Ich glaube, es gibt nur ein herzhaftes Getränk, das die Herzen der Deutschen erobert hat.
Und das wäre?
Tomatensaft. Aber eigentlich auch nur auf einer Flugreise.
Das Klischee stimmt aber wirklich. Sich etwas unter den Nagel reißen. To take over something. 80 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir haben bald einige große Jubiläen. Am 2. September vor 80 Jahren war der Zweite Weltkrieg auch für Japan und die USA vorbei. In Europa hatte der Krieg bereits am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands geendet. Das ist aber noch nicht alles. Der 1. September vor 87 Jahren war ein denkwürdiger Tag. An diesem Tag riss sich Deutschland unter Adolf Hitler Polen unter den Nagel. Zwei Tage später kam es dann zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Begehst du diese Jahrestage in irgendeiner Form, Jana?
Bei den runden Gedenktagen schon. Aber für mich ist es wichtiger, wie es zum Krieg kam. Da war wirklich alles graduell. Die Achsenmächte hatten das Völkerrecht schon lange davor auf den Kopf gestellt.
Japans Angriff auf die Mandschurei im Jahr 1931 und weitere Angriffe in China waren nur der Anfang. Dann hatte sich Italien 1935 Äthiopien unter den Nagel gerissen.
In Deutschland begann es mit der Remilitarisierung des Rheinlands 1936. Dann kam der Anschluss Österreichs. Und später riss sich Deutschland das Sudetenland unter den Nagel. England reagierte mit Appeasement, einem der schlimmsten Fehler in der Weltgeschichte.
Stimmt. Das war ein riesiger Fehler, denn einen Diktator wie Hitler weist man so nicht in die Schranken. Hitler wollte den Krieg und mit dem Angriff auf Polen bekam er den auch.
60 Länder waren beteiligt. 110 Millionen Menschen trugen Waffen. Es kamen schätzungsweise 65 Millionen Menschen auf die eine oder andere Weise ums Leben. So etwas passiert, wenn man einen Diktator wie ihn gewähren lässt.
Die Remilitarisierung des Rheinlands war ein klarer Vertragsbruch. Wäre danach eine Kriegserklärung der Briten erfolgt, hätten die Alliierten nicht denselben klar ersichtlichen moralischen Zeigefinger gehabt.
Vielleicht nicht. Zu diesem Zeitpunkt waren Deutschlands Vorbereitungen für den Krieg aber noch am Anfang. Man hätte Hitler hier sofort aggressiv entgegentreten müssen.
Ich stimme dir zu. Aber die Amerikaner wären vermutlich genauso isolationistisch gewesen. Allerdings unterstützten sie die kriegsführenden alliierten Staaten nach Kräften. Zunächst mit der Cash-and-Carry-Klausel, später mit dem Leih- und Pachtgesetz. Die Amerikaner traten ja erst in den Krieg ein, als Japan 1941 versuchte, sich Pearl Harbor unter den Nagel zu reißen.
Man kann den Zweiten Weltkrieg eigentlich in drei Phasen aufteilen. In der ersten Phase riss sich Deutschland weite Teile der Welt unter den Nagel. Darunter Polen, Dänemark, Norwegen, die Benelux-Länder, Frankreich, Jugoslawien, Griechenland sowie Nordafrika. In dieser Phase lief der Krieg sehr gut für Hitler.
Die zweite Phase, nehme ich an, war der Bruch des Hitler-Stalin-Paktes mit dem Angriff auf die Sowjetunion im Jahr 1941 und dann der Kriegseintritt der USA. Danach lief es für Deutschland schon wesentlich schlechter.
Und drittens war da natürlich die Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 und zwei Wochen später dann die Operation Bagration der Roten Armee im Osten. Das war ja der Anfang vom Ende.
Genau. Da kamen in deutschen Häusern massenhaft die Hitlerporträts von den Wänden. Und die Amerikaner und die Russen lieferten sich ein Rennen um Berlin.
Dass die Russen leider gewannen.
Ja, so konnte sich Russland den gesamten deutschen Osten unter den Nagel reißen.
Tja, und für Japan war der Krieg ein paar Monate später mit dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki vorbei.
Und das war vor fast genau 80 Jahren.
Ja, Michael, heute wieder starker Tobak. Ich denke mal, das mit den Steuern war noch ganz interessant und die Eröffnung des Handels. Aber mich berührt am meisten die Situation, die wir eben besprochen haben, über die Erinnerungen an das Ende des Krieges und dass wir jetzt gerade mit ähnlichen, Begebenheiten konfrontiert sind, wo sich jemand Stück für Stück mehr und mehr Land unter den Nagel reißen will und wir aber nicht wirklich was dagegen setzen können. Ich mache mir da ein bisschen Sorgen, in welche Richtung das weitergeht.
Ja, Jana, dem stimme ich zu. Die Entwicklungen sind, wie ich das beurteilen kann, recht ähnlich, wie alles damals anfing und wie es nachher geendet hat. Das gibt mir schon zu denken. Das war die Episode 477. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf nächste Woche und sage bis dahin tschüss.
Bis dann.